Herzlich willkommen zu Off the Record, dem Hintergrundpodcast von netzpolitik.org. Nachdem wir Corona-bedingt in den vergangenen Wochen ein bisschen unregelmäßiger veröffentlicht haben mit unseren Podcasts, kommen wir nun zu unserem regelmäßigen Rhythmus zurück. Es ist der erste Samstag im Monat, das heißt, wir gucken auf die letzten Wochen zurück. Was hat uns als Redaktion bewegt? Welche Geschichten haben uns als Redaktion bewegt? Und ich freue mich, dass ich das nicht alleine mache. Mein Name ist Ingo Dachwitz, ich bin Redakteur hier bei Netzpolitik und ich gucke auf einen Bildschirm, auf dem ich drei Kollegen sehe. Wir nehmen nämlich digital auf an überwiegend unterschiedlichen Orten. Ich freue mich sehr, dass Konstanze Kurz dabei ist. Lange nicht gesehen, Konstanze. Herzlich willkommen.
Hi, na?
Anna Biselli ist dabei. Hallo, Anna.
Hallo.
Hi. Und Julia ist dabei. Julia ist seit anderthalb Monaten Praktikantin bei netzpolitik.org und die erste virtuelle Praktikantin, Corona-bedingt. Herzlich willkommen.
Genau, hallo.
Wir haben heute zwei größere Themen vor uns. Zum einen wollen wir auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Überwachung des Bundesnachrichtendienstes sprechen. Da waren gleich zwei der Kolleginnen hier vor Ort in Karlsruhe bei den Verhandlungen, Konstanze und Anna, in unterschiedlichen Rollen. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Und als zweites Thema sprechen wir heute einerseits darüber, wie es eigentlich so ist, eine virtuelle Praktikantin zu sein, die erste Praktikantin, die wir nicht bei uns im Büro haben, weil bei uns im Büro nichts stattfindet, sondern ausschließlich digital. Und das Thema offene Bildungsmaterialien, offene Bildungsinfrastrukturen, das Julia hier bei uns schwerpunktmäßig vorantreibt. Genau, jetzt fangen wir aber an mit dem Blick nach Karlsruhe und eigentlich ja dem Blick in die Welt. Das Bundesverfassungsgericht hat ein wegweisendes Urteil gesprochen und Konstanze, du warst involviert und Anna, du warst involviert. Anna, du warst als Berichterstatterin dabei und hast mal wieder das bei uns lange nicht mehr genutzte Medium Liveblog genutzt, um über diese Verhandlungen zu informieren. Richtig?
Genau, das heißt, ich war zwei Tage lang bei der Verhandlung in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht, weil das Ding ist, die Verhandlung war zwar öffentlich, das heißt, Leute konnten sich da reinsetzen, aber es gibt ja irgendwie dann keine Möglichkeit, das für Leute nachzuvollziehen, die jetzt nicht im Saal sitzen, weil ja zum Beispiel Filmaufnahmen oder sowas nicht gehen. Und deshalb haben wir versucht, eben so gut es geht, die wichtigsten Punkte, die da angesprochen wurden, zusammenzufassen und nachvollziehbar zu machen.
Mhm. Und Konstanze, du warst als Gutachterin da und hast für den Chaos Computer Club eine Stellungnahme abgegeben.
Das ist richtig. Ich bin in meinem Ehrenamt die Sprecherin des Chaos Computer Clubs und der CCC war angesprochen worden. Dessen ist man etwas länger, über mehrere Monate involviert quasi in dieses Verfassungsbeschwerdeverfahren, weil man einen Fragenkatalog geschickt bekommt, wo man gewisse Fragen schriftlich, also in einer Art Vorverfahren beantwortet und dann ebenfalls, also man möchte, ist natürlich kein Zwang, aber die Sachverständigen machen in der Regel dann auch anreist zu dem Termin. Das ist auch geschehen, so dass man Teile des schriftlichen Verfahrens davor trägt. In meinem Fall waren das natürlich in der Regel keine rechtlichen Bewertungen, sondern eher so technische Bewertungen. Da ging es vor allen Dingen um die Filtersysteme. Mhm. Es war im Vorwege ein bisschen umstritten, aber generell eben um eine anlasslose globale Massenüberwachung und wie die technisch stattfindet und wie sie begrenzt sein kann.
Genau, erzähl doch mal, worum ging es denn eigentlich? Ja.
Also das BND-Gesetz ist Anfang 2017 in Kraft getreten und legalisiert gesetzlich eine globale Massenüberwachung, muss man so sagen. Und dagegen hatten sich eine Gruppe, vor allen Dingen von Journalisten, wo dann auch so ein bisschen der Berichterstattungsfokus war, gewehrt. Aber letztlich betrifft er, weil eine anlasslose Massenüberwachung ist erstmal jedermann. Und da ging es um vor allen Dingen die Frage, gibt es irgendwelche Eingriffsschwellen, objektive Eingriffsschwellen, wo der Geheimdienst dann diese gesammelten massenhaften Daten auswerten kann oder irgendeine Qualifizierung von den sogenannten Anhaltspunkten, nach denen die suchen dürfen. Das ist so, ich habe es jetzt mal kurz nochmal rausgeschrieben, damit man sich eine Vorstellung macht. Es sind Da steht dann sowas drin wie Gewinnung von Anhaltspunkten für Gefahrenlage. Also so eine vagere Formulierung kann man nicht finden. Oder allgemeine Erkenntnisse von außen und sicherheitspolitischem Interesse für die Bundesrepublik. Also da war im Prinzip keine einzige Schranke.
Das ist sozusagen eine Pseudo-Beschränkung dessen, wann die Überwachung stattfinden darf. In Wirklichkeit aber eben so butterweich, dass es alles sein könnte. Ja?
Das ist der Kern. Und der bezog sich eben auch darauf, ob Ausländer quasi vogelfrei sind. Aber neben dieser Massenüberwachung, die ja auch anderswo sozusagen schon mal diskutiert worden ist in Karlsruhe, insbesondere bei der Vorratsdatenspeicherung, ging es auch nochmal um bestimmte Aspekte, die an dem Urteil auch stattgefunden haben, nämlich die Frage des Datenkarussells, die Paragraphen 13 bis 15 im ehemaligen, also in dem neuen BND-Gesetz, also wie darf man Daten weitergeben an andere Geheimdienste, dann ging es um den Kernbereichsschutz in Paragraph 23 vor allen Dingen. Also diese Intimsphäre von Menschen, dann ging es um die Stichproben und die Kontrolle. Also da war eine Menge, deswegen waren es auch zwei Tage, die dort intensiv über dieses Gesetz gesprochen wurde. Das ist so, ich glaube, Anna kann mal sagen, ob ich jetzt was ganz Wichtiges vergessen habe, aber das ist so ein bisschen der Scope, der sich da auch schriftlich in den ganzen Verfahren abgebildet hat.
Na, vielleicht kann man noch sagen, woran sich das ganze Verfahren eigentlich aufgehängt hat. Nämlich es ging eben darum, dass quasi ausländische Journalisten dagegen vorgegangen sind, weil sie eben gesagt haben, dadurch, dass der BND im Ausland mehr oder weniger machen darf, was er will, sind sie eben in ihrer Arbeit beeinträchtigt, weil sie ja eigentlich, sage ich mal, zu einer Berufsgeheimnisträgergruppe gehören, aber das den BND erstmal gar nicht zu interessieren braucht und sie so nicht arbeiten können, weil sie eben fürchten müssen, dadurch, dass dann Informationen weitergegeben werden, dass sie in Gefahr sind.
Ja, und wenn man den Scope jetzt noch größer ziehen will, muss man natürlich eigentlich sagen, dass ein Teil der Ursache die Snowden-Veröffentlichungen sind und auch die bei uns bei Netzpolitik.org ja sehr stark abgebildeten Untersuchungen des NSA-BND-Untersuchungsausschusses, wo ja quasi rechtswidrige Handlungen des BND aufgedeckt wurden, die ja dann letztlich durch das Gesetz, das neue BND-Gesetz legalisiert wurden. Und da ist eigentlich sozusagen der Ursprung dieses Verfahrens. Ich fand es offen gestanden ein bisschen schade, dass es so sehr auf Journalismus und Pressefreiheit zielte, weil für die Beschwerdeführer sicherlich sehr wichtig war, aber diese anlasslose Massenüberwachung und jetzt auch die Berichterstattung nachher im Urteil hat sich, glaube ich, schon ein bisschen gelöst von nur Berufsgeheimnisträgern. Dennoch ist das ein großer Sieg, das muss man wohl sagen. Die Beschwerdeführer zusammen mit Reporter ohne Grenzen und der Gesellschaft für Freiheitsrechte können das als Sieg ganz sicher verbuchen.
Genau, wer war denn das eigentlich? Das waren Reporter ohne Grenzen als Organisation, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und einzelne JournalistInnen aus dem Ausland, ne?
Korrekt, die waren auch angereist und haben auch teilweise gesprochen.
Genau, Konstanze, du hast gerade schon mal gesagt, eigentlich die Vorgeschichte, wenn man einen Schritt zurückgeht, ist, sind die Snowden-Veröffentlichungen. Ich erinnere mich noch, das BND-Gesetz war, als ich bei Netzpolitik.org angefangen habe, eines der ersten großen Gesetze, wo wir de facto feststellen mussten, okay, es gab einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der hat festgestellt, okay, der BND hat an verschiedenen Stellen gegen geltendes Recht verstoßen, auf Basis absurder Theorien, sich Dinge rausgenommen, die nicht so sind, und anstatt dann eine ernsthafte Beschneidung dieser Rechte vorzunehmen oder dieser Praxis vorzunehmen, hat man dann weitestgehend legalisiert, indem man ein neues BND-Gesetz geschaffen hat oder das BND-Gesetz reformiert hat, was der BND darf. Dreht das Urteil aus Karlsruhe denn das jetzt wieder einen Schritt zurück oder was hat Karlsruhe jetzt entschieden?
Da müssen wir zunächst mal sagen, was hat denn eigentlich in dem Urteil im Kern, welche sozusagen neuen Regelungen sind denn geschaffen worden? Und da muss man sagen, dass die besonders schwierigen Aspekte, die im BND-NSA-Untersuchungsausschuss rauskamen, insbesondere so was wie die Weltraumtheorie, die sind wirklich beerdigt worden durch dieses Urteil, auch ganz klar und auch benannt worden als so ist es nicht rechtmäßig, aber auch die sogenannte Funktionsträger-Theorie. Generell ist aber der atlaslosen Massenüberwachung nicht sozusagen kein Ende gesetzt worden, sondern man hat, wie wir oft in Karlsruhe ist, sehr viele neue Bedingungen aufgestellt, unter denen diese anlasslose Massenüberwachung fortgeführt wird. Das Gesetz an sich ist in Teilen verfassungswidrig und muss überarbeitet werden, aber in dem Urteil sind eine Menge einzelne Aspekte, die dann im Prinzip in ein neues Gesetz hinein müssen. Die Rechtswidrigkeiten, die im NSA-BND-Untersuchungsausschuss erkannt wurden, die sind sozusagen ja, beerdigt worden. Anna kann mal fortführen, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Also Anna hat, muss man dazu sagen, wer uns jetzt noch nicht so lange liest, einen Großteil ihrer Zeit damals in diesem Untersuchungsausschuss verbracht und darüber geschrieben und natürlich auch über das BND-Gesetz. Ich glaube aber, die größten Aufreger waren schon die Weltraumtheorie und die Funktionsträgertheorie, oder?
Ja, ich denke schon. Vor allem hat man ja auch in dem, sag ich mal, Verfahren oder in der Verhandlung eher irgendwie gemerkt, die dann irgendwie 2 Tage ging, dass es eben viel darum ging, ob eben der deutsche Staat oder deutsche Behörden, wenn sie irgendwie im Ausland agieren oder gegenüber Ausländern agieren, sich an Grundrechte halten müssen. Und ich finde, das ist auch so das Wichtigste, was jetzt in dem Urteil drin steckt, dass quasi das Bundesverfassungsgericht sagt, so, ihr könnt nicht einfach sagen, dass ihr quasi im Ausland gegenüber Ausländern handeln dürft, ohne euch quasi an Grundrechte zu halten. Und jetzt unabhängig davon, dass man sagt, okay, die Massenüberwachung ist davon nicht beerdigt und die kann es unter irgendwie gewissen Einschränkungen, die das Gericht eben gesetzt hat, irgendwie noch weitergeben, ist das, glaube ich, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht, vor allem wenn man sich irgendwie anguckt, wie sehr sich eben die Bundesregierungsvertreter und die BND-Vertreter während dieser Verhandlungen gewunden haben, um irgendwie zu rechtfertigen, dass sie sich im Ausland gegenüber Ausländern eben nicht an Grundrechte halten müssen. Und ich glaube, das ist auch das, sage ich mal, Wichtige, was jetzt außerhalb dessen, was konkret mit diesem Gesetz passiert, in diesem Urteil drinsteckt, weil man da sich einfach jetzt nicht mehr hinter wird zurückziehen können.
Eventuell sollte man, also wer jetzt Annas Live-Blog nicht gelesen hat, kann das ruhig mal nachlesen. Die muss echt sagen, dass die Vertreter der Bundesregierung sich da auch ziemlich blamiert haben, weil sie da nicht etwa auf einem hohen rechtlichen Niveau argumentiert haben, sondern teilweise wirklich populistische Argumente aus der Tasche gezogen haben. Die haben dann sowas erzählt, wie ja, jetzt könnte ja dann jeder Ausländer kommen und weltweit Sozialleistungen einfordern. Also eine völlig mit nichts gerechtfertigte Argumentation. Die haben da wirklich ganz schön populistisch draufgehauen. Das hat man aber auch schon in der Vorberichterstattung bemerkt. Ja, gerade in den konservativen Medien haben ehemalige Geheimdienstchefs ja dann ganz schlimm, wir werden alle sterben, Artikel geschrieben. Im Nachhinein muss ich sagen, wir müssen, glaube ich, vor allen Dingen darauf achten, dass das Urteil auch adäquat umgesetzt wird. Wir hatten ja schon andere Urteile. Ich will nicht nur an die Vorratsdatenspeicherung erinnern, ich will vor allen Dingen an das Urteil zur Antiterrordatei erinnern, wo im Nachgang schlicht das Urteil nicht konsequent umgesetzt wurde. Wir müssen also auch darauf achten, dass das neue BND-Gesetz, was da kommen wird, die neuen Einschränkungen enthält. Vor allen Dingen nicht nur für die Ausländer und die Massenüberwachung, sondern auch für das Datenkarussell, für den Kernbereichsschutz, auch für die Kontrolle, die ja jetzt auch nochmal neu in dem Urteil drin ist, mit einer neuen Kontrollinstanz. Da müssen wir drauf blicken, denn wir haben ja bei dem BND-Gesetz gelernt, dass die Sachverständigen, die in den Anhörungen im Bundestag sind, schlicht ihre Kritik da vorgetragen wird und gegen die Wand gelaufen sind. Denn alle die Kritikpunkte sind ja auch schon in der Gesetzesanhörung benannt worden. Also da müssen wir sehr drauf achten. Ich bin da leider nicht so doll optimistisch, weil wir in den letzten paar Jahren immer gesehen haben, dass sie Urteile aus Karlsruhe maximal auslegen. Also sie kopieren tatsächlich aus den Urteilen Textpassagen in die Gesetze, aber sie gehen tatsächlich auch drüber hinaus. Mhm. Wir müssen da also, glaube ich, alle ein Auge drauf haben.
Ich glaube, es ist auch wichtig, weil es wurde auch irgendwie in Karlsruhe ja relativ viel über die Kontrolle geredet. Und ich glaube, es ist eine der großen Gefahren jetzt, wenn das Gesetz geändert wird, beziehungsweise so angepasst wird, dass man wieder versucht, alles möglichst viel über Kontrolle zu lösen. Das heißt, dass man sich möglichst wenig eben in seinen wirklichen Befugnissen einschränkt und dafür dann noch eine Kontrollinstanz und irgendwie da noch ein bisschen mehr Personal und da vielleicht ein bisschen mehr Rechte irgendwo reinzugucken. Und ich glaube, das ist eben eine der großen Gefahren, die ich gerade sehe, dass das passieren könnte, wenn man das eben versucht.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Darf ich noch mal eben kurz dazwischen fragen? Aber sind denn die Gründe, du hattest die eingangs genannt, Konstanze, die sehr breiten Grundlagen, mit denen begründet werden kann, die Überwachungsmaßnahmen, sind die zurechtgestutzt worden ein wenig oder eigentlich nicht?
Die sind insofern zurechtgestutzt worden, dass der BND deutlich mehr Begründungspflichten bekommt. Insbesondere auch, was sozusagen die einzelnen Suchen in diesen massenhaften Daten betrifft. Da muss man sehen, wie das jetzt im neuen Gesetz wird. Aber die Beschränkungen beziehen sich auch auf die Weitergabe der Daten. Also wenn man etwa über die Errichtungsanordnung von Dateien in fremden Geheimdiensten reden muss. Also das ist ja ein sehr kompliziertes Feld. Mhm. Und Geheimdienste sind nun mal geheim. Und es gibt ja einen Grund, warum die Kontrolleure, vor allem die parlamentarischen, aber auch die behördlichen, also wie der Bundesbeauftragte für den Datenschutz seit Jahren auch meckern über die oder Möglichkeiten, die bestehen während der Kontrolle. Also auch der Bundesdatenschutzbeauftragte hat ja hier Stellung genommen, das war damals noch die Vorgängerin. Da ging es ja schon immer darum, dass die eigentlich sehr wenig kontrollieren können. Mhm. Ich will nur noch mal den Bezug nehmen, denn zu der Kontrolle haben die nicht nur eine Richterin sehr lange angehört, die sehr detailliert über das neue Gremium beim Bundesgerichtshof gesprochen hat, was ja erst über wenige Monate diese Kontrollen durchgeführt hat, sondern die haben sich auch einen britischen Sachverständigen geholt, Mr. Hickman. Der hat über sozusagen die Kontrolle der Geheimdienste in Großbritannien gesprochen. Und da ich selber einen Fall vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof habe, über den die große Kammer in sehr kurzer Zeit entscheiden wird, hat mich natürlich sehr interessiert, denn mittlerweile gilt Großbritannien unter den Five Eyes, aber auch in ganz Europa sozusagen als eine Art Poster-Child. Ja, die haben, nachdem sie ja schon das erste Urteil in Straßburg verloren haben und ein neues Gesetz gemacht haben, jetzt sozusagen eine Kontrollinstanz aufgebaut, die jetzt beispielhaft sein soll. Und deswegen hatten die sich auch einen britischen Sachverständigen geholt, der das berichtet hat. Und ich gehe da aber mit Anna, dass mir scheint das immer so ein bisschen... Das geht so einen ähnlichen Weg wie der Richtervorbehalt. Ja. Bei allen technischen Überwachungsmaßnahmen werden ja immer die Minister nicht müde zu sagen, ja, aber wir haben einen Richtervorbehalt. Und so werden sie jetzt immer sagen, ja, wir haben tolle neue Kontrollgremien. Gelernt haben wir eigentlich in all den Verfahren, wo Geheimdienste dabei waren, ob die jetzt Trojaner sind oder ob die jetzt beim BND-Gesetz waren, dass diese Kontrollierbarkeit Grenzen findet. Einfach weil letztlich der Geheimdienst oftmals selbst entscheidet, was er offenlegt. Wir haben eine gute Presse, ja, muss man schon sagen. Sonst hätten wir nicht so lange Berichterstattung über Snowden gehabt und auch keinen BND-NSA-Untersuchungsausschuss. Aber es sind doch nicht die Kontrollbehörden, die in der Regel die Skandale aufdecken. Und das war auch hier nicht so. Und vielleicht als letztes würde ich sagen, ich fürchte, dass der Weg des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs in Bezug auf die Massenüberwachung des britischen Geheimdienstes einen ähnlichen Weg gehen wird und die Kontrolle sehr viel stärker legen wird. Dennoch konnten sich damit die Geheimdienste und auch das Innenministerium nicht mehr rausreden. Weil ja eines der Argumente immer war, ja, wenn wir den BND so doll beschneiden, dann ist er sozusagen nicht mehr gesellschaftsfähig im Geheimdienstdatenaustauschring. Mhm. Und da hat man natürlich sozusagen den GCHQ als sehr viel größere und potentere britische Behörde so ein bisschen benutzt, um diesem Argument so ein bisschen den Saft zu entziehen.
Das Gericht hat ja auch explizit gesagt, dass dieser sogenannte Third-Party-Rule, das heißt irgendwie, wenn es eben von Dritten kommt, darf man es an kein Gremium weitergeben, das sind ja dann irgendwie wieder andere und die könnten das ja weiter ausplaudern, dann gibt ja einem niemand mehr was, dass das eben die Kontrolle nicht beschränken kann. Das heißt, da wird es irgendwie interessant, wie man irgendwie damit umgeht, weil das wollen sie natürlich nicht, das ist ja irgendwie unerwünscht und wie man das dann regelt, dass man nicht mehr einfach diese bisherige Blanko-Ausnahme machen kann, zu sagen, okay, das haben uns die Amerikaner gegeben zum Beispiel, da dürfen wir nichts drüber verraten, weil selbst quasi unser Kontrollgremium ist für die Amerikaner ja jemand anders und dem haben die das ja nicht gegeben und dann mögen die uns nicht mehr. Das heißt, es wird eigentlich eine relativ spannende Frage, wie mit dieser relativ konkreten Vorgabe dann umgegangen wird.
Ich würde gerne noch einen nachschieben, weil es ist ja über das Urteil eine Menge geschrieben worden und ich bin diesen Monat nochmal im Bundestag im Menschenrechtsausschuss. Und da sind ja nur mal, wenn man über Menschenrechte redet, immer ein paar andere Aspekte noch dabei. Und dabei ist mir so beim Lesen des Urteils, das ist insgesamt übrigens, kann man sich mal durchlesen, ist ja jetzt mittlerweile online, also sind so 120 Seiten inhaltlich, also wenn man jetzt mal so den formalen Teil weglässt. Das lohnt sich also durchaus zu lesen. Ist mir natürlich aufgefallen, dass es über dieses BND-Gesetz hinaus auch ein paar andere Folgen hat. Denn indem jetzt Ausländer in gewisser Weise in Bezug auf ihr Fernmeldegeheimnis und auf die Privatheit ihrer Kommunikation Deutschen gleichgestellt wird und sie also Grundrechte auch wirklich haben, muss man sich natürlich auch andere Fragen stellen, etwa, was ist mit dem Export von Überwachungssystemen? Und damit meine ich jetzt nicht nur mal ein paar Trojaner, sondern ganze Überwachungskomplexe, die Teile von ganzen Staaten oder einen gesamten Staat in ihrer Metadatenstruktur erfassen können. Also all diese Exporte, die in der Regel stattfinden aus Europa. Das Urteil ist also nicht so beschränkt zu sehen aus meiner Sicht, dass man nur das neue BND-Gesetz sieht, sondern man muss, glaube ich, Menschenrecht auf Privatheit der Kommunikation größer sehen. Also wir dürfen uns auch, glaube ich, nicht mehr bei dem gerade jetzt laufenden Trilog Verfahren auf der EU-Ebene, wo es um den Export von solchen riesigen Überwachungssystemen geht, können wir uns auch nicht mehr hinter die Vorgaben des Urteils begeben. Also ich glaube, da ist mehr drin. Ich habe eine gewisse Enttäuschung, dass der anlasslosen Massenüberwachung eben kein absoluter Riegel vorgeschoben wurde, aber in den Fokus zu stellen, dass ein deutscher Geheimdienst nicht machen kann, was er will, nur weil sozusagen ausländische Daten sind, halte ich schon auch für andere Bereiche für wichtig. Und das ist schon ein wichtiger Meilenstein. Das sollten wir uns auch nicht wegdiskutieren lassen, wenn Sie jetzt ein neues BND-Gesetz vorlegen. Und wir sollten auch darauf pochen bei anderen Überwachungssystemen.
Okay, also ganz klar der Appell auch zu sagen, wir gucken jetzt an der Stelle, auch wenn es ein Fall war, in dem es um Pressefreiheit und die Arbeit von JournalistInnen ging, das Urteil auch größer zu interpretieren oder in seiner Bedeutung für die gesamte Massenüberwachung auszulegen. Ja.
Also wir haben eine Menge vor, leicht wird es glaube ich nicht.
Genau, da würde wir sind ja der Hintergrund-Podcast, deshalb will ich euch beiden tatsächlich auch noch mal ein bisschen kurz zu euren Rollen befragen. Anna, du hast sehr viel live geblockt über den NSA-Untersuchungsausschuss. Du hast da jetzt live geblockt und hast quasi als Journalistin die Verfahren in erster Linie begleitet oder das Verfahren begleitet. Wir hatten da in einer früheren Ausgabe von Off the Record auch schon mal drüber gesprochen. Aber wie ist es sozusagen, die Berichterstattung über diesen Komplex zu machen und zu versuchen, in den man eigentlich so wenig Einblick hat und in dem man dann plötzlich so besondere Bühnen eigentlich bekommt, auf die man in Karlsruhe etwa oder im Bundestag in dem Untersuchungsausschuss und man sich eigentlich immer vor allen Dingen dann auf das stützen muss, was da abläuft in der Arbeit, in der Berichterstattung. Wie gehst du damit um? Ist es eine besondere Herausforderung?
Na, man muss ja auch sagen, dass gerade durch solche, sage ich mal zum Beispiel durch den Untersuchungsausschuss oder durch diese Verhandlungen, dass da allein dadurch, dass das stattfindet, schon wesentlich mehr bekannt wird, als wir irgendwie vorher wussten. Das heißt irgendwie, ne, man hat als Startpunkt quasi diese ganzen Snowden-Enthüllungen und dann ist plötzlich vieles an Informationen rausgekommen. Und in sowas geht es einfach auch darum, diese Informationen aufzubereiten, um sie irgendwie verständlich zu machen. Ich fand es auch ganz faszinierend, das hatte ich in dem Podcast zu der Verhandlung selber auch schon mal gesagt, dass in der Verhandlung die Beschreibung zum Beispiel, wie diese Filtersysteme funktionieren, wesentlich, sag ich mal, kohärenter war als in irgendeiner Aussage von BNDlern oder Regierungsvertretern vorher jemals. Und ich glaube, dass das schon ein riesiger Gewinn ist und dass es dann eben darum geht, die Informationen so aufzuschreiben, dass man damit auch was anfangen kann, wenn man jetzt nicht irgendwie jedes Detail dieser Verhandlungen oder der BND-Arbeit oder sonstigen Sachen irgendwie so verfolgt. Und dass die Informationen, die eben schon da sind, eine ganze Menge Anhaltspunkte geben, was da eigentlich im Hintergrund passiert.
Ja, Constanze, du hast nun auch noch mal aus einer anderen Perspektive da drauf geschaut. Du hast eben schon angedeutet oder kurz davon erzählt, dass du selber in einem Verfahren, wo es um den GCHQ geht, Mitklägerin bist und warst jetzt Sachverständige und hast eben schon so ein bisschen angedeutet, dass du etwas enttäuscht bist natürlich von dem, was das von dem Urteil, weil es natürlich keine komplette Einschränkung ist, sondern eben so ein bisschen Stückwerk. Funktioniert trotzdem, will ich jetzt mal von dir wissen, der Weg über die Gerichte, die demokratische Kontrolle dieser eben oft als unkontrollierbar erscheinenden Geheimdienste herzustellen? Ist das ein Weg, der aufgeht?
Naja, ich glaube, die Antwort kann nur Ja und Nein sein. Ich finde das natürlich interessant, welche Sachverständigen sich das Gericht holt. Also die haben sich ja auch intensiv mit der Technik beschäftigen wollen. Die haben sich ja auch nochmal natürlich mit dem NSA-BND-Untersuchungsausschuss befasst, wo wir, glaube ich, als Redaktion und insbesondere auch Anna und André ganz sicher dazu beigetragen haben, dass diese Verhandlung mit mehr Fakten angereichert werden musste, das denke ich schon. Ich glaube, die Öffentlichkeit, die wir bei der Twitic.org hergestellt haben über diesen Ausschuss, hat eine Langzeitwirkung gehabt, also über diesen Tag hinaus und die Berichterstattung. Dennoch, also für mich bleibt natürlich immer so ein Beigeschmack, weil sie ein paar Aspekte weggelassen haben, die im NSA-BND-Untersuchungsausschuss eine Rolle spielten. Das ist diese gesamte Drohnendebatte, also Tod durch Daten, nenne ich es jetzt mal. Das wurde von vornherein, das haben sie auch ganz deutlich gesagt, gar nicht besprochen. Müsste man aber eigentlich mal besprechen, denn dass der BND auch Lieferant für den Drohnenkrieg ist, für Daten, ist ja seit dem BND-Untersuchungsausschuss ja nicht mehr die Frage. Schwierig, hat man weggelassen. Wäre auch nochmal eine ganz andere Debatte, glaube ich, geworden. Und im Urteil gibt es natürlich auch Passagen, die aus meiner Sicht dem BND noch erhebliche Freiheiten auch lassen. Das sollte man schon so sehen. Es ist eben so, dass sie letztlich den großen Datenstaubsauger, der ja größer wird potenziell, also er wird auch inhaltlich größer, weil wir einfach noch mehr Aspekte unserer Leben digitalisieren, wird den weiterführen können. Und das auch im Rahmen der starken Rechte, die ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat, gerade wenn ich an den Sonderermittler erinnere, eine Menge Gegenwehr kam, da mal reinzugucken, das sollten wir nicht vergessen, ja. Ich darf noch mal daran erinnern, dass der komische Sonderermittler da so ein BND-Gutachten abgeschrieben hat, teilweise kopiert hat und an den Bundestag gegeben hat. Also da waren schon ein paar echte Peinlichkeiten. Und ich muss jetzt einfach, weil wir haben jetzt eine Corona-Krise und wir sollten jetzt gerade wieder so ein bisschen, wenn wir über gesellschaftliche Themen reden, wir müssen uns klar sein, dass die ordentlich wachsen werden. Um diese Bedingungen zu erfüllen, werden die wieder ganz doll Personalaufwuchs kriegen. Gar keine Frage. Und die hatten ja schon den größten in ihrer Geschichte im Nachgang des BND-Gesetzes. Ich sehe einfach nicht, wenn man das mal so in den Kontext rutscht, in einer großen wirtschaftlichen Krise, wir da unglaubliche Gelder reinstecken. Sehe ich einfach nicht. Aber meine positive Seite kommt davon, dass vielleicht der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof eventuell noch mal ein bisschen schärferes Fazit zieht. Denn in dem Urteil, was schon gefallen ist, hat er ja zumindest nicht weniger gesagt als das Gericht in Karlsruhe, nämlich dass auch unter den Menschenrechten eine anlasslose Massenüberwachung schwierig ohne harte Kontrollen und Grenzen sein wird. Also ich hoffe eigentlich auf dieses Urteil. Ich hatte gehofft, das kommt vorher. Aber der Gerichtshof in Straßburg ist Corona-bedingt verzögert. Und das Karlsruher Gericht hat sich von Corona nicht weiter stören lassen, offenbar.
Okay. Also vielleicht mal so viel zum BND-Urteil. Ein historisches Urteil mit Folgen auf jeden Fall. Und gleichzeitig kein Paradigmenwechsel, keine grundsätzliche Abkehr von der Idee der Massenüberwachung. Anna, du hattest noch darauf hingewiesen, eben im Vorgespräch, auf den Zeitrahmen, der jetzt sehr spannend ist. Denn das BND-Gesetz muss reformiert, muss überarbeitet werden. Und das soll in sehr sportlicher Zeit passieren. Ja?
Genau, das Verfassungsgericht hat ja gesagt bis 2021. Aber eben vor kurzem hat Kanzleramtsminister Helge Braun gesagt, dass sie das wesentlich schneller machen wollen. Das ist ja erstmal ein Vorhaben. Mal gucken, wie schnell es denn wirklich geht. Aber dass sie quasi im Kabinett schon, beziehungsweise im Kanzleramt schon vor der Sommerpause ein Eckpunktepapier fertig haben wollen, das nach der Sommerpause durchs Kabinett kriegen wollen, um es dann noch dieses Jahr quasi durch den Bundestag zu bringen. Und das ist halt wirklich ein relativ sportlicher Zeitplan, um ein Gesetz, an dem man irgendwie ein bisschen länger gearbeitet hat und dann ist es irgendwie trotzdem nicht verfassungsgemäß gewesen, irgendwie auf irgendwie Verfassungsstandards zu bringen.
Und das Gericht hat, ich will mal präzisieren, wer das nicht gelesen hat, in der Pressemitteilung Ende 2021 gesagt, also sie hätten durchaus noch mehr Zeit. Deswegen, auch deswegen ist es sportlich, weil sie sich quasi ja noch ein Jahr nehmen könnten.
Okay, wir mehr dann zu lesen auf netzpolitik.org, wenn es dazu mehr gibt. Wir werden das Thema auf jeden Fall begleiten. Wir freuen uns, dass Julia mit in dieser Runde ist. Julia, warum bist du Praktikantin bei netzpolitik.org geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war so, dass ich Anfang des Jahres gemerkt habe, oh, ich bin fertig mit meiner Masterarbeit und ich habe da noch so ein bisschen Luft. Eigentlich hatte ich ehrlich gesagt den Plan, ich möchte gar kein Praktikum mehr unbedingt machen, sondern lieber einfach so Sachen ausprobieren. Und dann habe ich gesehen, hey, bei Netzpolitik, da steht auf der Webseite, da wäre noch Platz. Und dann habe ich meine Mail geschrieben und dann habe ich Antwort bekommen. Und es war ziemlich verrückt, weil es dann alles ziemlich fix ging, dass ich auf einmal ein Praktikumsplatz hatte bei netzpolitik.org, wo ich so absolut nicht mit gerechnet hätte, dass das so fix hinhaut.
Ja, es ist möglich. Ich glaube, für dieses Jahr haben wir nicht mehr viele Plätze frei. Ich meine, im Herbst vielleicht noch. Ab Oktober haben wir, glaube ich, noch einen Platz frei, falls sich andere Leute dafür interessieren. Und du machst dieses Praktikum nun unter sehr besonderen Bedingungen. Eigentlich seit Mitte März hat netzpolitik.org den Bürobetrieb eingestellt. Du hast Anfang April angefangen bei uns.
Mitte April. Ich habe nach Mitte Ostern April. Angefangen. Eigentlich sollte ich Anfang April anfangen. Und dann war so ein bisschen unklar, wie wir das genau machen. Und dann war die entspannteste Möglichkeit einfach zu sagen, yo, an dem Dienstag nach dem Osterwochenende kann ich einfach einsteigen.
Genau. Und du hast, wärst natürlich eigentlich nach Berlin gekommen und hättest hier ganz normal ein Praktikum bei uns im Büro gemacht. Und jetzt kennen wir dich und du uns tatsächlich nur aus Videokonferenzen, die aber täglich stattfinden.
Nee, Ingo, wir kennen sie auch schriftlich.
Okay, wir kennen sie von Texten und E-Mails und manchmal auch Videokonferenzen ohne Bild. Aber wie ist es, ein Praktikum zu machen, ohne vor Ort zu sein und ja, ohne jeden Tag mit den Leuten ins Büro zu gehen, mit denen man das Praktikum macht?
Ja, es ist natürlich schon am Anfang sehr merkwürdig gewesen. Ich fand den Einstieg sehr, sehr schön, weil ich dann erstmal eine Mail bekommen habe mit allen Infos, quasi einen Rundgang durchs Büro per Mail, das hatte ich so auch noch nicht. Ich habe Fotos bekommen, mir wurde genau erklärt, wo ich mir zum Beispiel meine Mate hätte holen können. Davon unabhängig, dass ich gar keine Mate trinke, aber das ist trotzdem sehr nett, einfach so mitzubekommen. Wie läuft es denn normalerweise eigentlich ab? Wer sind denn die Menschen? Wer macht da genau was? Dann habe ich auch genau so Fotos vom ganzen Team bekommen und eine kurze Beschreibung, wer eigentlich wer ist. Das hilft natürlich extrem beim Einstieg.
Aber wieso trinkst du keine Mate?
Weil ich eine leidenschaftliche Wassertrinkerin bin. Damit bin ich super glücklich und werde leider immer so von Menschen angeguckt. Konstanze reißt den Mund auf. Und das sind natürlich dann auch die Vorteile, die ich dann habe, dass ich hier dann doch machen kann, was ich will.
Ja, wir haben hier im Büro diese intravenösen Mate.
Ah ja, okay. Ja, wunderbar. Nee, von daher gab es gleich am Anfang so eine virtuelle Rundführung. Das war ganz nett. Und auch dann, es funktioniert Stück für Stück besser. Am Anfang war ich natürlich so ein bisschen aufgeregt, so wie funktioniert das? Ich glaube, ich hatte so ein bisschen den Vorteil, dass ich eigentlich die meisten Tools, die wir dann irgendwie benutzen, schon kannte. Das hat, glaube ich, den Einstieg auch noch so ein bisschen leichter gemacht und auch sonst. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, ich kann jeden auf jeden Fall zu allem fragen. Und wenn in dem Gruppenchat halt niemand antwortet, dann suche ich mir irgendwen raus, den ich dann nerve.
Genau, du hast den Vorteil, dass du selber aus der Open-Source-Szene kommst, bei JugendHackt aktiv bist und deshalb kein Problem mit der Einrichtung, mit der eigenständigen Einrichtung der obskuren Tools, die wir benutzen zur Kommunikation untereinander.
Ich wollte auch gerade sagen, so obskur ist es jetzt gar nicht.
Obskur. Können wir mal einen anderen Moderator haben?
Nee, da hatte ich einfach Glück, dass ich auch bei Krypto-Partys einfach super viel immer wieder eingerichtet habe. Und dann ist es halt so, oh, okay, ich muss jetzt mal ein neues System mal für mich selber einrichten. War auch nicht das Ding. Aber ich glaube, da hatte ich schon dann eine ziemliche Sondersituation.
Ja, liebe und Hörer, jetzt lernt ihr mal, ja, wir sehen unsere Praktikanten nicht etwa als Sicherheitslog, sondern sie müssen sich ebenfalls an unsere obskuren IT-Sicherheitsprotokolle halten.
Ja, und wollen das bitte auch. Zumindest in meinem Fall.
Genau, das natürlich sowieso. Und Open Source ist eigentlich ein gutes Thema, weil das ist dann auch das Thema, mit dem du dich hier, das du dir gesucht hast. Wir stellen es unseren Praktis ja eigentlich immer ziemlich frei, ob sie sich eigene Themen suchen oder ob sie einfach nur Meldungen abarbeiten, die ohnehin anliegen. Das hängt sehr dann von der Persönlichkeitsstruktur der Praktikantin, natürlich auch so ein bisschen von der Themenlage gerade in der Redaktion und in der Welt ab. Aber du hast dir ein Thema gesucht, zu dem du jetzt eine ganze Reihe von Artikeln veröffentlicht hast. Willst du mal erklären, was das ist?
Auch das war eigentlich eine relativ verrückte Sache, weil ich weiß nämlich noch, in dem Bewerbungsgespräch am Telefon habe ich noch gesagt, also ich interessiere mich eigentlich für relativ viel. Ich mache auch relativ viel ehrenamtlich. Alles, was man irgendwie hier in meiner nicht ganz so großen Stadt machen kann, versuche ich irgendwie Dinge zu lernen, ob das jetzt um Datensicherheit geht, ob das jetzt irgendwie da auch so ein bisschen um rechtliche Lage geht, ob das jetzt um sowas wie freie Software geht, wie offene Daten. Und dann hatte ich gesagt, ihr habt ja in super vielen Themenbereichen schon echt krasse Menschen sitzen. Vielleicht könnte ich mir am ehesten so ein bisschen noch das Thema freie Software vorstellen. Da wusste ich aber noch nicht, dass Corona kommt und dass es tatsächlich so relevant wird auf einmal, dass es auch an den Schulen so ein großes Thema wird, dass plötzlich alle bitteschön digitale Infrastruktur haben sollten, die aber nur sehr eingeschränkt tatsächlich vorhanden war. Und dann hatte eben Markus Beckedahl gesagt, weil er so ziemlich viel aus seinem eigenen Umfeld mitbekommen hat, wir müssen da irgendwas machen. Und dann war ich halt da und habe gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen und habe dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren, was halt ein unfassbar komplexes Thema ist. Wer hat jetzt eigentlich welche Infrastruktur und was steckt eigentlich wohinter? Weil ich habe dann auch tatsächlich versucht, zum Beispiel eine bundesweite Übersicht zu machen über Videokonferenzsysteme an Schulen. Was gibt's da eigentlich? Manchmal verstehen die Ministerien selber gar nicht so unbedingt, was sie da haben, hatte ich den Eindruck, aus den Antworten von den Schulministerien, wo dann diverse Erklärungen angeführt würden für, warum man denn nicht so gerne oder doch gerne freie Software nutzt, wo ich das Gefühl hatte, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen nachlesen, was genau das ist.
Haben sich denn wirklich viele dafür interessiert? Mein Eindruck war zumindest am Anfang, dass die Not, auch die technische Not so groß war, dass so ein Thema wie Quelloffenheit irgendwie ziemlich weit hinten in der Prioritätenliste war. War das auch dein Eindruck bei der Recherche?
Ja, teilweise. Also ich glaube, was ich eigentlich vor allem spannend fand, war, dass Bundesländer, die schon seit Jahren vor sich hertragen, dass sie ganz tolle offene Systeme haben für den Schulunterricht, dass die auf einmal ziemlich überfordert waren, weil diese Systeme hervorragend sind, um Sachen hochzuladen und Sachen runterzuladen. Aber dieses, oh, wir haben auf einmal Corona, wir müssen mit Menschen sprechen, das wurde eben nicht wirklich abgebildet. Und dann kamen aber auch total viele ehrenamtliche Projekte, die halt gesagt haben, hey, wir bieten euch was an. Und da ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, dass da irgendwie gar nicht genug drauf eingegangen wurde, zu sehen, hey, wir haben hier irgendwie krasse Communities, von denen wir auch berichtet haben, eben aus Ulm, aus Heidelberg, aus Mannheim, die einfach Jitsi, die Big Blue Button, die alles aufgesetzt haben. Nur damit dann SchülerInnen in der Schule sitzen und sagen, ja toll, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche kommerzielle Software benutzen, weil ich habe keine andere Wahl. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ich immer wieder total traurig finde und die mir auch so ein Stück weit wehtut, weil man halt, ich glaube, in wenigen Situationen so ausgeliefert ist wie als SchülerIn, wo man halt nicht einfach sagen kann, ja, nö, benutze ich nicht. Dann heißt es zwar, es ist freiwillig, aber tatsächlich bekommt man dann ja auch einfach nichts mit, wenn man Tool XY nicht benutzt. Und deswegen finde ich es halt einfach schade, dass da irgendwie nicht mehr Kommunikation war zwischen den Menschen, die entscheiden sollen, was gibt es denn für Infrastruktur und das Einrichten und denen, die es tatsächlich tun.
Na, bloß, dann muss ich nochmal zurück zu der Frage, die ich ja vorher schon mal gestellt habe. Also das ist natürlich eine wohlfeile Forderung, aber wenn man an so eine konkrete Schule guckt, mein Eindruck war zumindest, dass überall überforderte Lehrer waren, übrigens auch überforderte Eltern und dass diese Frage, ob das jetzt noch irgendwie kommerziell ist, gar nicht mehr so wichtig war. Ich kann das verstehen sozusagen, denn man hätte auch viel zurückgreifen können. Aber mein Eindruck war, die waren alle so kopflos, dass das gar keine Rolle spielte. Und erst jetzt so, nachdem mit der nun schon wochenlang so läuft, das überhaupt ein Thema ist. Mhm. Also wer ist denn eigentlich da der Ansprechpartner? Wer ist sozusagen schuld an der Misere? Was würdest du nach deinen Recherchen sagen?
Also ich würde, glaube ich, echt so ein ganz großes Problem in den Schulministerien sehen, weil letztlich müssen ja so Infrastruktur Das geht tatsächlich gerade von einzelnen engagierten LehrerInnen aus. Das soll ja aber eigentlich nicht so sein. Also eigentlich müsste da ja ein Ministerium hingehen und sagen, wir möchten gerne für unser Bundesland, Bildung ist Ländersache, das heißt, wir möchten für unser Bundesland diese und jene Infrastruktur mit diesen und jenen Anforderungen haben. Das ist nicht passiert. Klar kam Corona auch irgendwie ein bisschen plötzlich. Ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen dabei. Ich habe total viele Aufzählungen gesehen von, das ist kostenlos, das ist Software, die gerade kostenlos ist. Und da sind dann natürlich die ganzen Unternehmen draufgesprungen und gesagt, okay, wir machen das jetzt für den Anfang kostenlos, dann sind wir überall drin und dann haben wir erstmal einen Fuß in der Tür. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Gefährliche dann wahrscheinlich. Aber ja, es ist schon, also ich glaube tatsächlich, dass datenschutzfreie Software nicht die größten Argumente waren, um Dinge auszuwählen, sondern vor allem, es ist kostenlos. Was manchmal sogar zusammenfällt, aber halt eben bei weitem nicht immer, weil irgendwer muss es halt am Ende bezahlen. Und ich glaube, da sollte man vielleicht sich auch nochmal überlegen.
Das Schöne an dieser Reihe ist ja, weil Gründe, warum es nicht gemacht wird, gibt es viele. Und das ist natürlich auch ja, sehr gut, da strukturell drauf zu schauen, welche Erkenntnisse es gibt. Aber das Schöne an der Reihe ist ja, dass sie auch positive Beispiele hervorhebt oder dass die Reihe positive Beispiele hervorhebt. Willst du mal ein Beispiel nennen, wo du sagst, da ist es irgendwie gut gelaufen, nicht damit einzelne Individuen das dann irgendwie nachmachen können und dann der Lehrer an Schule XY oder Prof an Uni XY das dann auch eigenständig so machen kann, sondern dass man mal sehen kann, was können eigentlich gute Beispiele sein, woran man sich, wenn man es strukturell lösen will, orientieren kann.
Genau, da hatten wir verschiedene Sachen für verschiedene Systeme, haben wir versucht, so ein bisschen Beispiele rauszupicken. Zum Beispiel gibt es ja dieses System Big Blue Button, das eben so ein virtuelles Seminar ermöglicht. Und das haben tatsächlich Menschen aus Ulm, aus dem Verschwörhaus dort, was eine städtische Einrichtung letztlich ist, haben angefangen, das einzurichten mit ihrer Infrastruktur, die sie dort hatten und haben sich dann angeschlossen, eine Sache, die es schon gab. Nämlich gab es tatsächlich vom Land Baden-Württemberg schon vorher die Idee und die Anstrengung, dass man eben Big Blue Button einsetzen möchte, großflächig. Und da haben die sich dann zum Beispiel angeschlossen. Mit Jitsi sind eben Menschen auch aus dem Chaos-Umfeld von Mannheim und Heidelberg, so aus der Ecke, haben sich zusammengeschlossen, haben einfach mal Jitsi aufgesetzt. Die hatten den großen Vorteil, dass sie da einfach ziemlich starke Förderer dahinter stehen hatten. Ja, dann habe ich jetzt irgendwie mein neuester Beitrag, fand ich auch total schön, weil mir dann auf diese ganzen Berichte ein Lehrer geschrieben hat aus einer Schule in Seelze bei Hannover. Und der hat gesagt, ja, ich kümmere mich hier um alle Rechner und bei uns läuft eigentlich fast alles mit Linux und freier Software. Nur so ein paar Spezialfälle, da kann ich dann mal eine Ausnahme machen. Aber sonst, ich glaube, 150 Laptops, 3 Computerräume und noch so ein paar Einzelrechner kümmert er sich halt alleine drum. Macht das halt auch, weil er sich dafür engagiert und ihm das wichtig ist und er auch tatsächlich gesagt hat, hey, das steht bei uns im Medienbildungskonzept der Schule drin, dass wir SchülerInnen zu bestimmten Sachen befähigen möchten, zum Beispiel sich selbst auszukennen mit dem Zeug, was sie nutzen. Und das ist ein Weg, wie man das umsetzen kann, eben mit freier Software, mit Linux und so. Also das ist jetzt auch gar nicht so sehr, dass man sagt, das ist irgendwie eine finanzielle Frage, weil es kostet weniger, was man leider oft hört, was ja aber gar nicht das Argument sein kann, sondern halt eher, was will ich eigentlich mit der Software, die ich einsetze, erreichen? Und ich glaube, da fand ich dieses Beispiel dieser, in Anführungszeichen, Linux-Schule, wie ich sie genannt habe, eigentlich ganz schön. Genau, das Gleiche gibt es auch nochmal mit Uni. Es gibt auch ein paar, die auch da nur freie Software einsetzen. Also es sind so kleine Lösungen, die auf einer ganz tiefen Ebene, glaube ich, funktionieren, weil Ehrenamtliche sagen, yo, wir probieren das mal aus. Wir sind Prototypen vielleicht.
Ich bin damit leider gar nicht zufrieden, weil ich einfach, ich finde dieses Engagement von einzelnen Lehrern absolut bewundernswert. Aber letztlich ist es eine politische Frage, ob dieser Lehrer und viele andere hunderte Lehrer die Stunden, die sie damit verbringen, bezahlt bekommen. Das ist eine politische Frage. Da ducken sich seit 10 Jahren die Bildungsministerien weg. Und insofern kann ich mich auch nicht mehr freuen über eine Einzelschule, wo das klappt, weil nämlich dieser Lehrer seine private Zeit damit verbringt. Und ich würde mir wünschen, dass die aus der Krise eine Lehre ist, dass sie vor allen Dingen diese Arbeit anerkennen, und zwar als Äquivalent für Unterrichtsstunden anerkennen in Geld. Und dass sie an Schulen, wo es so einen engagierten Lehrer nicht gibt, auch eine Lösung finden, im Sinne von eine Dienstleistung einkaufen. Und dass sie sich sehr viel mehr als heute committen zu quelloffener Software und zu der Nicht-Kommerzialisierung von Schüler und Schülern und Kindern generell. Also mir ist das zu wenig. Ich finde das toll. Ich bewundere jeden Lehrer. Ich habe selber mal Lehrer ausgebildet, die sich da so engagieren. Aber politisch finde ich es ganz doll schwach. Und da müssen wir, glaube ich, wenn diese Krise sich langsam dem Ende neigt, auch nochmal Druck machen, dass wir nicht zurückfallen. Und letzte Sache würde ich dazu gerne auch nochmal sagen. Es ist nicht nur Technik, du brauchst eine neue Didaktik, wenn du virtuell was lehren willst. Und da müssen, finde ich, insbesondere die Bildungsministerien investieren darin. Das wird nicht von selbst passieren.
Und halt eben auch nicht sagen, wir wollen das einfach kostenlos und oh, da ist jetzt irgendwie ein großes Unternehmen, das uns das eben mal schnell anbietet, ist ja toll, können wir alles abschieben, sondern halt auch dann diese Verantwortung übernehmen und sagen, hey, es gibt auch Dienstleister, die vielleicht sogar irgendwie regional sind und die mir halt das Gleiche auch bieten können wie die großen Unternehmen, die muss ich halt nur dann dafür bezahlen und falle nicht auf irgendwelche Login-Lösungen ein. Hey, du bekommst die ersten Monate kostenlos und sobald dich alles daran, du dich komplett eingerichtet hast für ein System, dann verlangen wir doch was an Geld dafür, ganz abgesehen von dieser ganzen Frage, die dahinter steht, was das natürlich dann für Daten und für Schulen bedeutet. Das kann einfach nicht sein. Da bin ich voll bei dir.
Shit, wir haben schon wieder Konsens.
Okay, mit diesen Schlussworten eigentlich, na, wer wollte da widersprechen? Julia, du darfst noch einmal sagen, du bist jetzt in der zweiten Hälfte deines Praktikums. Welchen Artikel möchtest du noch schreiben in den nächsten Wochen? Welchen Artikel werden wir von dir noch zu lesen bekommen? Werden wir auch vielleicht nicht zu lesen bekommen, weil er zu groß ist, aber welchen würdest du gerne schreiben? Ingo!
Ich überlege auch gerade, boah, was würde ich gerne noch schreiben? Ich glaube, ich würde auch da gerne noch ein bisschen mehr verstehen. Genau, was Constanze gerade gesagt hat, was mich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen beschäftigt, so, aber auch nicht nur im Schulkontext, sondern wen kann und muss man eigentlich dafür verantwortlich machen, wenn man auch in Verwaltungen, auch in Behörden, insgesamt gesellschaftlich mehr Sensibilität für bestimmte Themen fordern möchte. Also auf wen kann ich zeigen? Irgendwie ist mir das noch nicht so ganz klar, weil alle die Verantwortung von sich wegschieben und Innovationslabore gründen, was schon eine nette Sache ist. Ich bin gerade an der Sache, die kommt dann hoffentlich demnächst raus. Da sieht man das nochmal ganz gut. Aber ich glaube, insgesamt fände ich es da schön, noch ein bisschen da weiter zu bohren und zu schauen, wer ist dafür verantwortlich, dass Software ausgewählt wird und warum sie ausgewählt wird und wen kann man da so ein bisschen für zur Verantwortung
ziehen. Ach, haben wir nicht immer Glück mit unserer Praktikantin.
Unwidersprochen, ja, keine Frage. Vielen, vielen Dank, Julia, vielen Dank, Anna, vielen Dank, Constanze.
Vielen Dank, Ingo.
Für diese Ausgabe Off the Record. Ich bin wirklich mal gespannt, wie sie sich am Ende anhört, ob das alles so aufgeht, wie wir uns das vorgestellt haben, technisch. Zum Abschluss dieses Hintergrund-Podcasts darf natürlich der Verweis auf unsere Spendenlage nicht fehlen. Aufmerksamen LeserInnen dürfte aufgefallen sein, dass wir schon eine Weile keine Spendenberichte mehr veröffentlicht haben. Da sind wir gerade etwas hinterher. Das ist tatsächlich etwas, das Corona-bedingt gelitten hat. Wir haben das Prinzip der Transparenz aber nicht aufgegeben und werden sie auf jeden Fall wiederherstellen. Und es bleibt dabei, wir sind spendenfinanziert und wir brauchen eure Unterstützung in diesen Zeiten mehr denn je. Deshalb spendet und oder kauft euch Merch von netzpolitik.org. Es sind gerade ein paar Ole und Stefanie haben die Corona-Zeit genutzt, um ein paar schöne Poster- und Postkartenmotive zu entwerfen, die es jetzt bei uns im Shop gibt. Es gibt auch immer noch Masken, glaube ich, oder sind die schon ausverkauft? Ich glaube, es gibt wieder Masken. Genau, also Merch-Shop. Und natürlich freuen wir uns über positive Bewertungen für diesen Podcast bei dem Podcast-Dealer eures Vertrauens und Feedback zu dieser Ausgabe oder anderen Ausgaben. Und wir gehen davon aus, dass wir dann ab jetzt bald wieder regelmäßig im zweiwöchentlichen Rhythmus mit Podcasts zu hören sein werden. Vielen Dank euch und habt einen schönen Sommer.
Tschüss.
Tschüss.